Hallo Welt. Das Thema der Woche? Endlose Weiten mit Martin Lehnert. Offene Welten sind aus digitalen Spielen praktisch nicht mehr wegzudenken. Das Freiheitsversprechen einer ausladenden Landschaft scheint verzückend und verspricht vor allem Verkaufszahlen. Far Cry, GTA, Assassin's Creed, so ziemlich jedes erdenkliche Rollenspiel. Mit unserem Gast Martin Lehnert vom Spielzeit-Podcast sprechen wir über die Chancen und Probleme von Open-World-Spielen. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast mit Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Und diesmal gibt es eine kleine Spezialfolge, denn ich bin sozusagen allein. Es wird also keine Presseschau geben und keine Spielewoche und auch die üblichen Segmente fallen sozusagen weg zugunsten eines monothematischen Interviews. Denn ich habe Martin Lehnert vom Spielzeit-Podcast eingeladen, um mit mir über offene Welten zu sprechen. Hallo Martin.
Hi Stefan, danke für die Einladung.
Ja, es freut mich sehr, dich zu Gast zu haben. Du bist ja sozusagen fast schon in so einer Art, wir haben ja fast schon so eine Art partnerschaftlichen Podcast mittlerweile, ne? Bei Spielzeit, yeah. Spielzeit und Pixeldiskurs.
Ja, genau, du warst bei uns, Peter war jetzt schon mal da, jetzt komme ich vorbei. Es ist halt die ganze Computerindustrie und all ihre Verästelungen ist halt doch irgendwie so eine etwas inzestöse Gemeinschaft.
Wie läuft's bei euch bei Spielzeit?
Gut, in dem Sinne, dass es nach wie vor riesen Spaß macht. Wenn wir das Ziel hätten, riesengroß zu werden, dann könnte man ein bisschen frustriert sein, weil wir seit eigentlich den ersten 6, 7 Folgen auf einem relativ guten Stand stagnieren. Also da bewegt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel vorne ran, aber das ist eigentlich auch der Vorteil, dass wir das von Anfang an uns immer vorgenommen haben, dass wir jetzt nicht irgendwie bestimmte Ziele verfolgen, sondern primär eigentlich den Podcast machen wollen, den wir gerne auch hören würden und es halt ja im Grunde genommen ja auch nutzen, um uns einfach auszutauschen und zu quatschen über unser Lieblingshobby und da uns halt auch ein bisschen mehr Mühe geben, als wenn man sich einfach nur so unterhalten würde. Insofern alles gut.
Das ist tatsächlich bei uns ja auch gar nicht so sehr anders. Ich glaube, also die Zahl der Personen, die uns wöchentlich lauschen, ist auch relativ konstant und steigt jetzt nicht so super stark an. Es gibt immer mal so diese Peaks, wenn jetzt irgendwie renommierte Gäste bei uns sind, so wie du zum Beispiel.
und wenn man die ganze Armee, die Spielzeitarmee jetzt über Pixeldiskurs hereinberichtet.
Richtig, ja. Aber im Großen und Ganzen glaube ich auch, dass es so ist, dass jetzt bei uns, und das vielleicht ist es bei euch ja so ein bisschen ähnlich, dass die Leute, die sich sozusagen für diese spezifische Art des Podcastens interessieren, bei uns sehr stark so ein bisschen diese Game Studies-Geschichte, bei euch sehr stark so diese abendliche, genüssliche, freundschaftliche Plausch. Die Community hat sich im weitesten Sinne irgendwie gefunden und da kommen dann nur marginal Leute hinzu und es springen aber dafür auch nicht so viele ab. Das finde ich auch ganz charismatisch.
Ja, also gerade was Podcasts anbelangt, die sich die aktuellen Ereignisse primär zur Brust nehmen, davon gibt es ja wirklich ausreichend viele, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen haben wir da auch gar nicht versucht, in die Richtung sozusagen reinzugrätschen. Ihr macht ja auch da sehr stark euer eigenes Ding. Und da überrascht es mich dann schon manchmal, wenn man so eine eigene Nische nochmal hat, wo wir ja auch mehr eben in so Retro-Themen und Genussthemen eben immer wieder gerne abgleiten oder uns einfach große Themen, die in der Spieleindustrie vorherrschen, so eigentlich ja wie auch das heutige Thema eigentlich auch, wäre auch ein typisches Spielzeitthema gewesen, dass es da dann trotzdem nicht mehr Interessenten gibt, aber ich glaube, das ist dann einfach wieder das älteste Problem des Internets, dass halt einfach zu wenige wissen, dass es einen überhaupt gibt.
Ja, man müsste sich dann irgendwie auf Spotify oder so einschleichen.
Wahrscheinlich, ja.
Genau. Ja, apropos Spielzeit-Thema, ich bin nämlich auf dich zugekommen, weil ich mir das nämlich auch gedacht habe. Ich habe dich so ein bisschen als Open-World-Konnoisseur in Erinnerung, ist das korrekt?
Es gibt, glaube ich, einige, die würden sagen, ich bin ein absoluter Open-World-Gegner oder Verabscheuer. Soweit kann ich schon mal spoilern, dass ich auch regelmäßig als sehr, sehr lautstarker Kritiker der Ubisoft-Formel auftrete. Und das hängt natürlich ganz fest mit Open-World-Spielen in Verbindung. Das heißt, ich gebe dir recht, ja, ich interpretiere mich eigentlich selbst oder ich empfinde mich selbst als jemand, der Open-World-Spiele sehr genießt, aber da merkt man eben schnell, Open-World ist nicht gleich Open-World.
Das ist ja auch das Ding. Also deshalb habe ich auch diesen Begriff des Connoisseurs verwendet, weil irgendwie für mich gehört es immer dazu, wenn man sich leidenschaftlich mit etwas beschäftigt, dass man dann natürlich auch leidenschaftlicher Kritiker dieser Sache ist. Ja, so ähnlich wie Jim Sterling irgendwie die ganze Zeit auf Videospiele eindrescht. Und er das aber tut, zumindest ist es meine Interpretation und der Grund, warum ich Jim Sterling mitunter sehr mag. Und er ist klar eine kontroverse Persönlichkeit. Gerade weil es sozusagen so viel Leidenschaft und Hingabe für das Medium zeigt.
Absolut, ja. Also das gehört mit dazu, wenn man etwas sehr mag, dass man es natürlich auch abgrenzen nicht will, aber im Prinzip halten muss, um halt zu verhindern, dass es da ja Fehlinterpretationen gibt. An der Stelle übrigens ganz kurze Entschuldigung für alle Hörer für die leichten Störgeräusche, die im Hintergrund sind. Wir nehmen für mich total untypisch mal am Vormittag auf. Das ist für mich eine ganz neue Form der Herausforderung, zu einer ruhigen Umgebung herzustellen als abends, wo wir regelmäßig bei Spielzeit aufnehmen.
Ja, du bist jetzt herzlich willkommen im Pixel-Diskurs-Pattern. Das ist nämlich immer so morgens um 10 oder um 11 und ihr macht ja tatsächlich immer abends.
Genau,
so.
Ja.
Das sorgt auch für eine andere Form der Stimmung, finde ich. Das ist ganz interessant. Mal schauen, wie sich das niederschlägt im Laufe dieses Gespräches. Wir wollen ja sprechen über Open-World-Spiele. Wir wollen über Open-World-Spiele sprechen. Wir wollen sie versuchen, ein bisschen zu umreißen, was eigentlich Open-World-Spiele sind. Wir wollen über ihren Reiz sprechen, über ihre Essenz sozusagen. Und wir wollen auch freigebig natürlich die Probleme von Open-World-Spielen aufzeigen. Vielleicht gar nicht unbedingt, weil sie jetzt einfach nur irgendwie schlecht wären oder langweilig wären, sondern gerade weil die Erwartung ja irgendwie sein soll, dass sie sich auch verbessern, ja, und dass man auch eben den Finger mal in die Wunde legt und aufzeigt, wo Probleme sind, um daran arbeiten zu können.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen großen Drive momentan gibt, dass Open-World-Spiele in Anführungszeichen verbessert werden, in der Hinsicht, dass die Open-World-Formel als solche besser wird, weil ich glaube, sie wird einfach ständig geändert oder abgewandelt oder halt auf ganz bestimmte Bereiche fokussiert, wenn man sich solche Spiele dann wie Destiny anschaut und auch das, wir sind jetzt einen Tag in der E3 2018 drin, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gestern wurde ja Anthem vorgeführt bei der EA-Pressekonferenz, was ja auch so ein bisschen, ich jetzt mal als Loot-Shooter bezeichnen würde, der in der Open-World stattfindet. Da ist der Fokus halt im Grunde genommen ja primär einfach nur ein großes Areal zur Verfügung zu stellen. Und da kann man dann schon fast sagen, da beschränkt sich die Qualität, habe ich den Eindruck, häufig einfach nur auf eine schöne Grafik und eine weitläufige Landschaft.
Ist das nicht auch so ein, also für mich ist es so, dass ein bestimmender Faktor der Open World ist natürlich jene besagte Open World, um sozusagen einen Schritt zu dieser Definition oder zu einer heuristischen Definition zu gehen. Das für mich ist ein Open-World-Spiel eines, das sozusagen dir als Spieler die Möglichkeit gibt, dich auf einer vorgefertigten Gebiet weitestgehend frei zu bewegen und selber zu bestimmen, wie der Fortschritt stattfinden soll. Er ist also nicht linear, sondern eher wie so in so einer Netzstruktur. Du kannst hier eine Quest machen, da eine Quest, es gibt Hauptquests, Nebenquests und so weiter.
Ich würde dir zustimmen, dass heutzutage sehr häufig die Open World der Definition folgt, die du jetzt gerade beschrieben hast, die aus meiner Sicht so ein bisschen eine tragische Definition der Open World ist, die sich wirklich mehr und mehr auf die Karte selbst beschränkt und auf das Angebot von Aktivitäten auf dieser Karte. Und da kommen wir eigentlich auch relativ nahe an die Ubisoft-Formel schon ran. Ich würde eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, da wo die Open-World-Spiele ursprünglich herkommen oder an die ich mich erinnere, die mich früher besonders begeistert haben, war die Open-World deutlich mehr. Da ging es nämlich tatsächlich nicht nur darum, dass man sich frei in dieser Welt bewegen konnte, sondern da haben die Spiele auch wirklich versucht, diese Welt auch ein großes Stück weit zu simulieren. Da kann man gleich den nächsten Namen einwerfen. Ein bekannter Spieledesigner aus Deutschland, der Wolfgang Walk, der beklagt ja regelmäßig und zu Recht, dass wir das Problem in dieser Branche haben, dass viele Dinge einfach noch keine ja, zutreffenden Begriffe oder Vokabeln haben. Deswegen muss man sich halt immer behelfen. Und damit ich jetzt mich nicht jedes Mal in große Umschreibung verstricken muss, würde ich jetzt einfach mal einen Begriff in die Runde werfen und sagen, für mich ist die Open-World-Formel, die besonders gut funktioniert, die reizvoll ist, das würde ich jetzt einfach mal als die integrierte Open-World bezeichnen. Also eine Open-World, die wirklich versucht, eine Weltensimulation in einem bestimmten Maße hinzukriegen. Und da kann man sich an ein paar ganz bestimmten Aspekten aus meiner Sicht festbeißen, um zu erkennen, wo das ein Spiel versucht und wo das ein Spiel eben überhaupt nicht versucht, sondern im Prinzip eigentlich wirklich nur ein bisschen Staffage, ein bisschen nette Hintergrundatmosphäre und Folklore aufzubauen. Aber damit hat sich's dann auch schon.
Was sind das für Aspekte und worin besteht für dich die Simulation?
Wenn ich mir zum Beispiel, da muss man gar nicht so sehr in die Vergangenheit zurückgehen, sondern die aktuellen Bethesda-Rollenspiele anschaue, also allen voran die neuen Fallout-Titel oder Skyrim und Oblivion, das sind Spiele, in denen die Dinge, die auf der Karte passieren können, auch wirklich auf der Karte vorhanden sind. Also um Beispiele zu geben, wenn mich jemand beauftragt, weil ich mich entschlossen habe, den Weg eines Assassinen zu gehen und ich soll jemanden umbringen, dann ist es gut möglich, dass ich dieser anderen Person, die mein Ziel jetzt ist, schon begegnet bin in dieser Welt. Wenn jemand in irgendeinem Minenstollen einen Ring verloren hat und möchte, dass ich den finde, besteht die Möglichkeit, dass ich diesen Ring schon bei mir habe, weil ich in diesem Stollen schon gewesen bin und zufällig über diesen Ring gestolpert bin. Weitertreiben kann man es dann noch, wenn der simulatorische Aspekt noch stärker reinkommt, dass die Personen auch wirklich durch die Welt laufen und wandern, dass die Dinge, die die Geschichte und die Welt versucht zu erzählen, dann auch wirklich stattfindet. Als kleiner Spoiler in Fallout 4, wenn man dann eine bestimmte Questline verfolgt, kommt irgendwann eine größere Armee der Brotherhood of Steel in die Landschaft. Und es gibt viele Open-World-Spiele, die würden im Prinzip einfach nur einen Ladebildschirm einblenden und umblenden und dann sind die irgendwie da. Dann hat sich die Situation verändert. Aber in Fallout 4 ist es so, dass in dem Moment du Radio-Chatter mitbekommst und dann auf einmal riesige Schatten auf der Landschaft. Und wenn du nach oben guckst, siehst du ein riesiges Luftschiff, das wirklich gerade aus dem Rand der Karte irgendwoher erschienen ist und über die gesamte Map fliegt und dann zu dieser Position fliegt, wo sie dann auch besuchbar ist für den Rest des Spiels. Also das meine ich, wenn solche Ereignisse stattfinden, finden die auch wirklich in dieser Welt statt? Werden die simuliert? Oder werden sie einfach sozusagen rein teleportiert. Also das heißt, nehme ich eine Quest an, dann kommt der Ladebildschirm, dann stehe ich zwar wieder am selben Punkt, aber die ganze Map hat sich dann sozusagen in den Zustand geladen, damit ich jetzt diese Mission abspielen kann. Und das sind die eben nicht integrierten Open-World-Spiele. Das ist allen voran natürlich die Assassin's Creed-Teile. Aber, und das mag jetzt manche überraschen, auch wenn man sich das genau anschaut, auch The Witcher verfolgt, Witcher 3 verfolgt genau diesen Ansatz, des ganz fokussierten Nachladens und dass ein Abschnitt der Welt in genau diesen Zustand versetzt wird, um jetzt eine ganz bestimmte Mission zu erfüllen. Und wenn ich das Missionsareal verlasse, dann bricht die Mission auch ab. Das ist aus meiner Sicht eigentlich schlechte Zeichen von Open World. In den Bethesda-Rollenspielen, die ich eben vorhin beschrieben habe, ist die gesamte Welt da und ich kann mit allem interagieren, auch schon bevor ich die Sachen als Quest bekomme und ich kann damit auch, mit viel Macht kommt auch Verantwortung, kann ich halt auch die Quest kaputt machen im Vornherein.
Mir gefällt diese Distinktion sehr in integrierte Open-World-Spiele und nicht eine integrierte Open-World und eine nicht integrierte Open-World. Mhm. Ich kannte diese Distinktion so noch nicht, aber es macht für mich intuitiv Sinn, wenn ich auch daran denke, dass es natürlich immer darauf ankommt, was ist die Rolle des Spielers beziehungsweise der Spielfigur in dieser Welt. Ist sie sozusagen Teil aller Dinge, die sozusagen wechselseitig auf sich einwirken, oder ist sie sozusagen eigentlich wie so eine Art einfach nur Trigger-Auslöser für sehr spezifische Aspekte, die eigentlich gar nicht die Open World, der Open World bedürfen, sondern im Grunde nur sozusagen eigentlich wie ein großes Quest-Auswahlmenü
sich darstellen. Das wollte ich gerade auch sagen, ja. Also im krassesten Fall verkommt die Open World zu einem milde, leicht interaktiven Missionsauswahlbildschirm. Und das hat man aus meiner Sicht eben beispielsweise auch ganz stark bei Batman Arkham City, was bei sehr vielen Spielern beliebt ist, zu meinem leichten Unverständnis, weil ich Arkham Asylum als das deutlich bessere Spiel empfinde. In Arkham City habe ich diese Pseudo-Open World, in denen ich handlungstechnisch eher schlecht als recht eingebundene Mini-Aufgaben habe und im Grunde genommen aber eigentlich nur eine Auswahl für bestimmte kleine Handlungen, und dann gehe ich halt aber zu dem Punkt hin, wo das eigentliche Spiel weitergeht, dann versetzt mich das Spiel in einen anderen Bereich außerhalb der Open World, der ist dann wieder stark designt, strikt linear, wo ich wieder wie bei Arkham Asylum meine Dinge durchführe, und dann entlässt mich das Spiel wieder in diesen Missionsauswahlbildschirm im Grunde genommen, anstatt dann eben wie bei Arkham Asylum alles wirklich zusammenhängend zu haben, obwohl es ein viel kleineres Areal war und sehr stark linear war, war auf eine gewisse Art und Weise dadurch Arkham Asylum eigentlich das offenere Spiel, weil ich halt wirklich mich da frei bewegen konnte in dieser Welt. Und bei Arkham City habe ich diesen ganz starken Bruch zwischen Leveln und ja, dieser Stadt, in der aber eigentlich gar nicht so viel passiert.
Ich muss gerade an GTA denken, was ja. Also da frage ich mich so ein bisschen, welchem Teil dieser Distinktion würdest du das zuordnen? Denn es erscheint mir so, dass man in GTA mit Fug und Recht behaupten könnte, da ist es ja auch so, dass es quasi, es gibt spezifische Missionen und Nebenmissionen, und die finden ja üblicherweise auch, sind sozusagen, werden durch einen Ladebildschirm oder durch spezifische Cutscenes von der Open World losgelöst, und dann ist sozusagen die Zeit, die überbrückt wird zwischen den einzelnen Quests, ist im Grunde eigentlich so wie so eine Art unterhaltsames Minispiel, bei dem man sich durch die Stadt bewegt, anderen Autos ausweicht. Ja, das macht es ja auch so spaßig, weil man gerade in GTA sozusagen, weil das Bewegen durch die Stadt selbst eine kleine Herausforderung darstellt, ein kleines herausforderndes Minispiel, und dann noch ein bisschen Customization, die man obendrauf hat. Ist also GTA eine nicht integrierte Open World?
Ich würde sie ganz definitiv zu den nicht integrierten zählen. Allerdings ist, glaube ich, der große Alleinstellungsmerkmal bei GTA, dass diese von der Handlung losgelösten Aktivitätsangebote, die Open World an sich bietet, die, wie gesagt, ja auch keine langfristigen Folgen haben. Das sind ja alles nur kleine Spielchen. Selbst wenn ich anfange, Teile der Stadt in Schutt und Asche zu legen und das Militär mit Panzern und Kampfhubschraubern anrückt, selbst das ist nach 5 Minuten wieder vorbei und wir sind sozusagen zurückgesetzt auf Anfang. Aber trotzdem ist es ein so großes Angebot, so ein vielfältiges Angebot und so stark durchdesignt, dass das eben für manche Spieler sogar der Hauptspielzweck ist. Also für manche Spieler, die man beobachtet beim GTA-Spielen, die fahren ja eigentlich nur rum und stellen irgendwelchen Unfug an und versuchen, neue Möglichkeiten zu finden, was man in dieser Stadt alles für Blödsinn eben machen kann. Und das ist sozusagen eigentlich ein Spiel im Spiel nochmal für sich genommen. Also aus meiner eigenen Erfahrung oder meiner eigenen Empfindung bestehen GTA-Spiele eigentlich immer aus 2 Spielen, nämlich dieses Story-fokussierte, wo GTA immer versucht, möglichst gritty und möglichst stylisch ihre Gangstergeschichte zu erzählen, und auf der anderen Seite eine rein mechanische Abhandlung, die ich jetzt aber auch nicht wirklich als Weltensimulation empfinden würde, weil, wie gesagt, ja all das, was ich da tue, keine Folgen hat. Aber es ist halt ein üppiges Angebot an Minispielchen und an netten Effekten, die ich auslösen kann und wo ich halt auch sehr nach dem besten Begriff des Wortes Sandbox ich eben ja Dinge anstellen kann, die dann zu vielleicht auch unerwarteten Folgen führen.
Vielleicht können wir dann auch festhalten, dass die Distinktion in integrierte und nicht integrierte Open World Titel oder in offene Welten gar nicht so unbedingt bedeutet, dass diese oder jene notwendigerweise gut oder schlecht sind, sondern beides kann vielleicht gut oder schlecht gemacht werden. Denn in einem Titel wie GTA wäre, wenn wir mal uns vorstellen, wir würden diese Mechanik übertragen aus den Bethesda-Spielen, Skyrim, wenn man da eine Wache tötet, dann kriegt man ein Kopfgeld ausgesetzt, und das alles hat relativ weitreichende Konsequenzen, ja, oder einen Diebstahl begeht. Wenn man eine solche Weltensimulation übertragen würde auf GTA, dann wäre es wahrscheinlich dem Spielprinzip entgegenstehend.
Du also, musst auf jeden Fall ganz schnell den Panzer klauen, weil du danach sehr stark beschossen wirst. Ziemlich schnell und zwar ziemlich lang und ziemlich dauerhaft.
Es muss zu dem Spiel passen und dann kann es sozusagen auch eine nicht integrierte offene Welt kann ja dann eine schöne und eine befreiende Erfahrung sein. Vielleicht kommt auch gerade aus der Tatsache, dass diese Welt nicht integriert ist, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit und von Freiheit, dass man dieses oder jenes tun kann. Und gerade, dass diese Handlungen keine langfristigen Konsequenzen haben, bringt einen gewissen Reiz mit sich.
Ich würde dir beim Beispiel GTA jetzt da auch wieder zustimmen. Vor allem, wenn man sich auch anschaut, wo GTA hier ursprünglich herkommt, dann wird es auch ziemlich schnell klar. GTA ist ursprünglich ein Spiel gewesen, in dem sich das Ganze im Prinzip darin erschöpft hat, dass du rumfährst und Dinge kaputt machst und dazwischen relativ belanglose Abhackmissionen erfüllt hast. Dass dann so dieser ganze geschichtliche Überbau drüber gestülpt wurde, da wurde erst in den späteren Titeln mehr und mehr dran geflanscht. Aber im Fokus stand eigentlich schon immer dieses, du fährst in eine Stadt und machst da alles kaputt. als Spielkonzept sozusagen im Vordergrund. Wenn ich mir jetzt so ein Spiel wie The Witcher anschaue, The Witcher 3, ein Spiel, das ich wahnsinnig gern gespielt habe und auch sehr genossen habe, trotzdem nicht umhin, mir vorzustellen, dass das Spiel, glaube ich, noch besser gewesen wäre, wenn es diese Mut gehabt hätte, diese Open World mehr zu nutzen. Ich fand diese Open World vom Design her wunderschön. Ich bin gerne da durchgeritten. Ich fand sie toll dargestellt. Aber sie war auf eine gewisse Art und Weise ziemlich leblos. Damit meine ich nicht, dass da nicht viele NPCs zum Beispiel in der Stadt Novigrad rumgelaufen sind, sondern dass diese ganzen NPCs halt nichts getan haben. Du konntest mit denen nichts anstellen. Die waren halt da, das war nette Grafik, aber mehr eben auch nicht. Und wenn sie das geschafft hätten, so ein bisschen mehr diese Offenheit reinzubauen, dass du mehr Handlungsspielraum und Handlungsmöglichkeiten in dieser Open World gehabt hättest, wäre, glaube ich, das noch bessere Spiel dabei rumgekommen. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, wo genau der Strich zu ziehen ist, wann nicht integrierte Open Worlds besser sein können.
Ich glaube, das hängt tatsächlich sehr stark mit der Spielerfahrung zusammen. Denn
ja, steht sozusagen wirklich steht die Geschichte im Vordergrund, wobei ich auch da wieder einschränken würde. Bei Skyrim zum Beispiel finde ich, es steht auch nicht die Main Quest zumindest im Vordergrund. Es stehen vielleicht die Geschichtchen, die du erlebst in Form von den vielen Sidequests, die du da hast im Vordergrund. Und natürlich auch dieser starke simulatorische Ansatz, dass du dich dann in verschiedenen Gruppen anschließen kannst und verschiedene Quest-Zweige dadurch freischalten kannst, dass du bis zum Anführer der Assassinen-Gilde oder Anführer von anderen Gilden aufsteigen kannst und all das optionale Angebote in dieser Weltensimulation sind. Also wo genau wirklich da dieser Bruchpunkt ist, wann eine integrierte Open World mehr Nachteile mit sich bringt, hat, glaube ich, wirklich primär damit zu tun, ob du in diese Machtposition gesetzt werden sollst, dass du schon sehr früh anfangen kannst, so riesengroße Ereignisse loszutreten, wie es halt in GTA so wäre, aus dem man logisch betrachtet eigentlich nicht mehr rauskommen kann, außer man macht einen Reset sozusagen immer wieder im Spiel. Und es ist dann halt normal, dass dann halt dich keiner mehr sucht und wieder alles gut ist und du wieder einfach sozusagen weiterspielen kannst. Sobald du solche Dinge nicht hast, bin ich mir nicht sicher, ob integrierte Open World nicht primär Vorteile bringen.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, inwiefern man auch bereit ist, Emergenz zuzulassen. Weil die simulierte Open World, beziehungsweise hier die integrierte offene Welt, natürlich dazu führt, dass, wie du schon sagst, also da alle Faktoren an sich ihre Mechaniken haben, die sozusagen ineinander greifen können, insofern sie von Spielern auf die ein oder andere Art und Weise manipuliert werden oder getriggert werden. Das führt ja auch zu einer gewissen Form der Unberechenbarkeit. Und da ist es dann vielleicht so, dass gerade Titel wie die Bethesda-Rollenspiele basieren ja schon, wie du gesagt hast, wo ich zustimmen würde, gar nicht so sehr darauf, dass man jetzt eine große, epische Geschichte im Sinne einer Autorschaft erzählt. Das passiert zwar in Teilen auch, steht aber nicht so sehr im Vordergrund. Und auch da ist es ja dann so, dass dann die Quests relativ limitiert sind, die sozusagen, die Main-Quests, ja. Da ist man dann ja auch oftmals, also wird die offene Welt ja zu diesem Zwecke oftmals etwas eingeschränkt. Und wenn ich mich richtig entsinne zumindest, ist das so?
Würde ich dir zustimmen, ja. Also ja, ne? die Begeisterung und die Faszination, die durch die Erzählung, die da stattfindet, getragen wird, die ist nicht besonders umfangreich. Wir kommen sicherlich dann auch nachher, wenn wir noch so ein bisschen mit den Problemen von Open World im Allgemeinen sprechen, auch genau zu diesem Aspekt, was eben Erzählungen anbelangt, die darunter halt dann doch ein Stück weit leiden. Deswegen ja, da würde ich dir recht geben und ich sehe sicherlich auch die Nachteile, dass man eben, was ich vorhin ja auch schon gemeint habe, man sich das Spiel auch ein Stück weit ja kaputt machen kann. Also durch unbedachte Handlungen kann ich mir Dinge verbauen, Wege verbauen. Das mag nicht jeder mögen. Andererseits stelle ich mir dann aber halt einfach nur die Frage, wenn ich aber wirklich dann einfach nur sicher und ohne, dass ich sozusagen auch was falsch machen kann, ohne dass es von mir erwartet wird, dass ich mich auch sozusagen halbwegs anständig in diese Open World einfüge, um nicht ständig alles und jeden gegen mich aufzubringen. Wenn ich einfach nur sozusagen meine Missionen runterspielen möchte, zum Beispiel meinetwegen in einem Assassin's Creed, wozu brauche ich die Open World dann überhaupt? Oder warum stört mich oder viele Spiele die Open World nicht mehr als ein reines zeitliches Hindernis, weil ich halt nicht einfach nur in einem Bildschirm mit vier Zeiger drücken eine neue Mission auswähle, sondern erst 5 Minuten lang dahin rennen muss. Und das ist genau der Aspekt nämlich, der mich bei den früheren Assassin's Creed-Titeln so wahnsinnig nervt, dass ich, nachdem ich mich nach einer halben, dreiviertel Stunde an der schönen Stadt satt gesehen habe, mir die ständig nur noch im Wege steht, weil sie gameplay-technisch keine interessanten Wendungen, keine interessanten Hindernisse, keine interessanten Mechaniken zur Verfügung stellt, sondern mich einfach nur daran behindert, von A nach B zu kommen.
Das ist so eine Enttäuschung, die ich auch selbst oft erfahren habe, muss ich sagen. Gerade wenn man feststellt, wie du schon sagst, die offene Welt, die zu einem gewissen Teil auch natürlich im Zuge des Marketings ja in den Vordergrund gestellt wird und bei der irgendwie großer Wert darauf gelegt wird, zu betonen, wie fantastisch und innovativ und neu diese detailreich auch diese offene Welt ist, um letztendlich aber nichts anderes zu sein als eine nette, für kurzweilige Staffage, könnte man sagen. Und ja. Ich glaube, dass damit so eine Enttäuschung einhergeht, da würde ich vielleicht mal einen soziologischen Begriff reinbringen, nämlich den der Resonanz. Es gibt einen Soziologen und Philosophen namens Hartmut Rosa, an den musste ich denken in Vorbereitung auf dieses Gespräch, der sozusagen sagt, er hat eigentlich so eine neomarxistische Perspektive, würde ich jetzt sagen, und sagt, dass wir eigentlich im Zuge von einem neoliberalen Imperativ im Kapitalismus stets danach streben, Welt in Reichweite zu bringen. So nennt er es. Das ist natürlich, kann man einerseits konkret sehen, in dem Sinne, dass man sich zum Beispiel jetzt in der realen Welt Möglichkeiten erhofft, indem man so zum Beispiel sich schneller fortbewegen kann oder an Orte gelangen kann, an die man sonst nicht hingelangen kann. Aber natürlich auch im übertragenen Sinne, dass ich zum Beispiel durch Einkommen oder durch einen hohen sozialen Stand mehr Zugang zu Kontakten habe, zu Beziehungen. Und ich glaube, das ist eine Art von Erfahrung, die uns offene Welten in Spielen oftmals versprechen, dass wir sozusagen dass wir diese Welt, die da vor uns liegt, dass wir sie in unsere Reichweite bringen können, dass wir sie erreichen können, mit ihr in einer Resonanz, in eine Frage-Antwort-Beziehung sozusagen treten können.
Ich würde sagen, da gibt es noch einen Schritt, der danach noch kommt bei Open-World-Spielen, die viele Spiele in den Vordergrund stellen. Das ist dann, nachdem ich mit ihr in Kontakt getreten bin, in der ich mir auch, was man in Spielen ja genauso wie du es gerade beschreibst, auch durchaus beobachten kann, dass ich mich dann durch eine bestimmte Fokussierung oder Verbindung mit einer bestimmten Gruppe oder einfach durch das Voranschreiten im Spiel, durch das Mächtigerwerden, ich mir auch neue Zugänge oder neue Bereiche aufschließe in dieser Open-World. Dass dann aber noch dazu kommt, dieser Faktor, diese Welt zu prägen. Also diese Machtfantasie, die die wenigsten von uns in der realen Welt ausleben können, dieser Welt auch einen prägenden, jederzeit sichtbaren Stempel aufzusetzen, durch die Entscheidungen und die Handlungen, die ich durchführe, ich das aus dieser Welt eben immer wieder reflektiert zu sehen bekomme. Das ist das sozusagen, wofür du stehst, das ist das, was du erreicht oder im anderen Fall auch angerichtet hast.
Genau. Das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich in GTA die Straße lang donnere und fahre die Laternenpfahle um und komme dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Stunde später an der gleichen Stelle vorbei und sehe, es ist alles wieder wie vorher, fühle ich mich um diese Selbstwirksamkeitserfahrung ein Stück weit betrogen.
Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, wenn ich jetzt in einem Bethesda-Spiel einen wichtigen NPC, vielleicht aus
purem Unfug oder einfach nur, um es mal auszuprobieren, diese Momente gibt es ja auch, diese diebische Freude darüber, einfach mal irgendwie was richtig Blödes zu machen, um zu schauen, ob es geht und wenn es dann funktioniert und hat tatsächlich auch noch irgendwelche nachvollziehbaren Konsequenzen, ist natürlich ein ganz starkes Moment von Selbstwirksamkeit.
Ja, oder auch dann die wirklich negative Selbstwirksamkeit. Ich meine, Fallout 3 ist jetzt alt genug, dass wir das, glaube ich, spoilern dürfen.
Ja, klar.
Und das war ja auch offen genug, schon wenige Tage nach dem Release zu sehen, als eine der massivsten Zeichen von Selbstwirksamkeit, die ich jemals in einem Rollenspiel gesehen habe, dass man da eben in der Lage war, in einer Stadt eine Atombombe zu zünden und diese ganze Stadt vom Angesicht der Welt einfach mal wegzutilgen, inklusive aller seiner Bewohner und auch gameplay-technisch gesehen, aller Stores, aller Quests, die da stattgefunden haben, allem. Das Ding war einfach weg und es war als riesige Ruine, als Krater in der Mitte dieser Karte auch für dich jederzeit ersichtlich. Das hast du gemacht. Das ist natürlich jetzt keine besonders positive Art der Selbstwirksamkeit, aber natürlich eine Machtfantasie ohne Gleichen zu wissen. Ich als Spieler habe einen wirklich messbaren Prozentsatz dieser ganzen Karte komplett verändert, allein dadurch, weil ich es eben so wollte und es dann für den Rest des Spieles auch so ist.
Können wir dann eigentlich sagen, dass Open-World-Spiele zweierlei sind? Einerseits können sie sozusagen eine integrierte, offene Welt bieten, in der sozusagen Spielende mit den Möglichkeiten einer emergenten Simulation, also Emergenz hier im Sinne zu verstehen, dass also unterschiedliche Faktoren manipuliert werden können und zusammenkommen können, und sozusagen ist keinen vorgeschriebenen Vorgang gibt dieser Dinge, ja, weil sozusagen alles von der Manipulation der Spielenden abhängt. Und auf der anderen Seite die nicht integrierten offenen Welten, die als mal mehr oder weniger unterhaltsame Staffage zur Überbrückung zwischen der eigentlichen Erzählung fungieren.
Das stimmt, ja. Also das ist ein Punkt, den hatte ich tatsächlich noch kaum bedacht, dass man das daran auch bemerkt, wenn du dir einfach Replays sozusagen anschaust. Wenn du ein Replay von mehreren Spielern einer nicht integrierten Open World ansiehst, wie zum Beispiel Assassin's Creed, dann kannst du dir diese Aufnahmen nebeneinander legen und die sind im Prinzip fast alle identisch. Die nehmen zwar andere Wege, vielleicht durch die Stadt der Spieler, wenn sie zur Mission laufen, aber sobald irgendetwas von Relevanz passiert, ist es eigentlich dasselbe. Wenn du zwei Spielern anschaust, die Fallout spielen, siehst du komplett unterschiedliche Dinge. Da siehst du bis hin zu komplett unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Zustände der Welt, unterschiedliche Dinge, die die Leute tun, gegebenenfalls auch nur zu 10-20% überhaupt die gleichen Aufgaben und Quests, die diese Spiele erfüllen, bevor sie am Ende das Spiel auch zu einem in irgendeiner Form vorgesehenen Abschluss bringen. Also diese, wie du sagst, durch die Emergenz komplett unterschiedlich ablaufende Spielerfahrungen sind bei den integrierten Open-World-Titeln auf jeden Fall dramatisch viel größer. Ich muss auch immer wieder an das alte Ultima 7 denken von Anfang der 90er. Das galt ja lange Zeit sozusagen auch als das große Vorbild, weil du da ja Brot backen konntest. Das war ja eines dieser ganz großen emergenten Spielmechaniken, die da waren, dass du eben, wenn du die Materialien hattest, die es in das Spiel gab und die miteinander kombiniert hattest, dann konntest du daraus Brot machen und konntest dann noch zum Bäcker gehen und es bei dem wiederum verkaufen, dass der es unter die Leute bringt. Oder du konntest doch einfach in eine Stadt gehen und wenn du mächtig genug warst, dann konntest du die Bevölkerung dieser Stadt einfach auslöschen und dann waren die halt alle tot. Das sind halt Abläufe, die sehen halt solche Spiele wie Assassin's Creed überhaupt nicht vor, aber die führen halt zu komplett unterschiedlichen Spielerfahrungen, wenn der Spieler sie führt. Also Zusammenhang, dem würde ich komplett so unterschreiben, wie du sagst, dass die emergenten Erfahrungen eben ja diesen simulatorischen Aspekt haben bei integrierten Welten und zu komplett unterschiedlichen Erfahrungen führen.
Vielleicht können wir da auch noch mal ein kleines konstruktives, harmonisches Beispiel mit anführen. Eben besagtes Fallout 4 gibt ja auch die Möglichkeit, nicht nur irgendwie jetzt Dinge sozusagen kaputt zu machen, also nicht nur destruktiv zu sein, sondern eben auch eigene Settlements aufzubauen und diese zu gestalten und auch sehr individuell zu gestalten und bis in die intrikaten Arbeitsabläufe sozusagen durchzutakten, wo man natürlich auch dann, ich hatte damals, als ich Fallout 4 gespielt habe, ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn ich meine Settlements sozusagen am Laufen hatte und alles funktionierte und ich dann wusste, ach, okay, ich kann hier sozusagen hin zurückkommen und ich habe hier sozusagen, du sagtest vorhin, ich habe der Welt einen Stempel aufgesetzt, ich habe hier einen, genau, irgendwie so ein kleines Zuhause eingerichtet in dieser eigentlich ansonsten befremdlichen und mir feindlich gegenübergestellten Welt.
Das stimmt absolut. Also diesen Faktor, den fand ich auch interessant. Ich fand tatsächlich ihn ein bisschen, aber das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr subjektive Empfindung, ich fand ihn in die falsche Serie integriert. Ich glaube, ich mache sowas in einem Elder Scrolls-Titel wahnsinnig gern. Aus irgendeinem Grunde lädt mich einfach die Fallout-Welt dazu ein, selbst meistens ein ziemlich großes Arschloch zu spielen. Da hat sich das nicht ganz passend angefühlt, wunderbar funktionierende Siedlung zu bauen. Aber du konntest ja auch ziemlich zum Glück abstoßende und eher an totalitäre Systeme erinnernde Dinge da zusammenschustern. Deswegen hat es schon auch ein Stück weit gepasst.
Ja, ich habe das versucht schön zu machen, aber es war gar nicht so einfach, weil diese Siedlungen brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, glaube ich. Man musste auch dann irgendwie immer so Handelswege einrichten. Mhm. Und stand eben, das geht ja auch damit einher, am Anfang hast du schon diesen Slogan gebracht, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Diese Verantwortung sozusagen auch zu übernehmen für die emergente Erfahrung, die daraus entsteht. Und das bedeutet natürlich auch, dass Leute, die das spielen, zu einem gewissen Teil für ihre eigene Erfahrung verantwortlich sind. Eine Verantwortung, die vielleicht, wenn man jetzt irgendwie schreibt für oder Spiele entwickelt, im Sinne von Assassin's Creed, Far Cry und was nicht alles, eine Verantwortung, die man dann nicht abgeben mag.
Wahrscheinlich, ja, ist es manchen zu anstrengend oder auch gegebenenfalls zu kompliziert oder dann auch wiederum zu unberechenbar. Viele möchten ja Spiele spielen, um konkret Erfolgserlebnisse zu haben. Und desto komplexer natürlich auch die Mechaniken sind und die ganzen Abläufe, desto eher kann es halt auch dazu führen, dass das, was ich tue, obwohl das, was ich tue, von der Absicht her zu einem guten Ende führt, trotzdem hinten raus zum Chaos führen kann. Ich meine, auch Fallout 4 zieht es ja nicht sozusagen komplett durch, aber zumindest zu 80%, wenn du nämlich die Handelswege bezeichnest, dann kannst du dich ja wirklich an den Weg zwischen zwei Siedlungen hinsetzen und kannst warten lang genug und dann kommen diese Karawanen da vorbeigelatscht. Also die laufen wirklich durch die Welt, was ich auch schon wieder einen wahnsinnig fantastischen Ansatz dieses Spiels empfinde. Das Einzige, was ein bisschen schade ist wiederum, und das ist das, was ich meine, mit sie ziehen es nicht komplett durch, dass wenn diese Karawane was auf dem Weg passiert, dass es keinen mechanischen Einfluss auf das Spiel hat. Also das heißt, selbst wenn du dann beobachtest, dass die Karawane komplett durch von Supermutanten besetztes Gebiet führt und unter schwerem Beschuss steht, dass die dann einfach wegrennen und dann halt trotzdem an der Zielsiedlung hinführen. Wenn du jetzt eine krasse Simulation hättest, dann müsstest du halt damit leben, dass du scheinbar rein spielmechanisch irgendwelche Handelswege einrichtest, weil du halt dein Inventory überall zur Verfügung haben möchtest und weil du möchtest, dass die Siedlungen möglichst gut prosperieren, indem sie ihre Güter miteinander austauschen, um dann gegebenenfalls live vor Ort festzustellen, dass du die eine Karawane durch irgendein verseuchtes oder von Monstern infiziertes Gebiet schleust und sie da halt elendig zugrunde kommen und du hast sie da reingeschickt. Das sind dann halt so die Nebeneffekte, die eben integrierte Open Worlds mit sich bringen, was ich persönlich halt wahnsinnig reizvoll finde, aber ich es durchaus nachvollziehen kann, dass es nicht unbedingt eine Erfahrung ist, die jeder Einzelne haben möchte.
Etwas, das mir auch noch aufgefallen ist, was bei offenen Welten oftmals der Fall ist, ist, dass sie entsprechend auch als solche präsentiert werden. Man hat oftmals diese Situation, und da kann man jetzt irgendwie so an ein paar Beispiele denken und versuchen, sich das so die einzelnen Beispiele zu identifizieren, aber überwiegend erscheint es mir so, dass viele Titel, die mit einer offenen Welt arbeiten, zu irgendeinem frühen Zeitpunkt im Spiel, meistens sogar direkt am Anfang, so eine Erhabenheit des Anblicks auf die endlosen Weiten dieser Spielwelt liefern. Sowas, was fast schon an so das hat mich ein bisschen, also teilweise erinnern mich diese Einstellungen immer an Caspar David Friedrich, an so romantische Malereien, wo also die Kamera ist hinter der Spielfigur platziert, schaut ihr über die Schulter, wie sie sozusagen auf einer erhöhten Position steht. Assassin's Creed hat das natürlich ganz stark herausgestellt mit den jeweiligen Vantage Points, die immer erklommen werden wollen. Far Cry mit den Türmen. Legend of Zelda macht es, indem ganz am Anfang man auf einem Hügel steht. Aber wo man erstmal so einen Überblick bekommt. Das ist die Stadt, das sind die endlosen Weiten, die kannst du erkunden und sie sozusagen dir aneignen.
Ja, das Fallout ja auch, die typischen Situationen, wenn du aus dem Bunker kommst und dann erstmal gegen dieses Licht, wo du erstmal nichts siehst und komplett geblendet wirst und dann langsam das Bild übergeht. Meistens ja zu keiner wahnsinnig schönen Landschaft, aber trotzdem beeindruckenden Weite. Also dieses Gefühl von hier zeig ich Spiel, dir jetzt Spieler, die Größe und die Dimension und die Optionen, die sich dadurch ergeben, die hau ich dir jetzt sozusagen um die Ohren. Viel Spaß damit. Das ist so dieser Moment, der wirklich oft da ist, ja.
Und jetzt kommt No Man's Sky daher.
Wow. Ah, okay.
Jetzt kommt No Man's Sky daher und hat eigentlich ja fast, also hat ja eigentlich sowas wie eine integrierte, offene Welt, liefert diese endlosen Weiten und ist, also wirklich nahezu endlosen Weiten und ist trotzdem für viele Leute, zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wahnsinnig uninteressant.
Ja. Ja, und das ist eines der besten Beispiele eben, dass es gilt in so vielen Lebensbereichen, Größe halt nicht alles ist. Und das trifft halt ganz besonders auf die Spielewelt zu, was halt leider große Teile der Konsumenten, muss man so sagen, offensichtlich nicht verstanden hat. Sonst wäre es kein so unglaublich wirksames Marketingmittel, dass sich jeder Publisher darin überbieten würde in seinen Quadratkilometerangaben. Oder dann im Bereich von No Man's Sky sind wir ja dann eher bei der Angabe von wie viele Milliarden Planeten wir hier zur Verfügung haben. Das bringt halt alles nichts, wenn das Zeug halt leer ist, ne?
Ja, es scheint mir, und da kommen wir vielleicht auch zu diesen klassischen Problemen von offenen Welten. Es scheint mir so eine Tendenz zu sein, die Spieleindustrie generell funktioniert nach einer sehr technischen Rationalität. Es muss immer irgendwie noch größer sein, noch detailreicher und so, ja. Und also wenn man das Ganze immer so in so einer quantifizierten Logik denkt, dann läuft es natürlich darauf hinaus. Dann ist sozusagen, ja, das Assassin's Creed ist jetzt die offene Welt, die ist jetzt so groß wie noch nie zuvor. Dabei hat die offene Welt noch nie den Reiz gehabt, dass sie jetzt besonders viel mit Inhalt gefüllt sei. Und in No Man's Sky gipfelt das Ganze ja sozusagen in dem perfekten Beispiel der nicht nur endlosen Weite, sondern auch endlosen Leere.
Ja. Ja, da bringen wir nochmal einen Aspekt auch mit rein, tatsächlich wie das Spiel in sich in diese Open World reingeformt wird. Man könnte jetzt zum Beispiel auch argumentieren, dass die früheren Zelda-Teile eher weniger, aber zum Beispiel die Tomb Raider-Reboots und auch das neue God of War, ja im Grunde genommen rein technisch gesehen in einer Open World stattfinden, die aber oft so linear präsentiert ist, dass sich's vom Spielgefühl her nicht unbedingt anfühlt, weil es nicht zumindest jederzeit dieses typische, ich kann komplett frei entscheiden, wo ich als nächstes hingehen will, weil alles so offen ist, sondern ich habe einfach eine zusammenhängende Welt, nennen wir das mal eher so vielleicht. Es ist weniger eine Open World, sondern eine Connected World sozusagen, wo ich keine Brüche spüre, wo ich keine Ladebildschirme habe, ich bin in ganz klar definierten unterschiedlichen Bereichen. Und das ist halt einmal der Punkt. Also das heißt, ich kann ein Spiel trotzdem sozusagen durchdesignen und durchgestalten, auch in einer technischen Open World. Und dann kommt es aber eigentlich ganz, ganz, ganz besonders darauf an, eben wie stark ich halt sozusagen meine Quadratkilometer halt mit Content fülle. Und eine Spielwelt von Fallout 4, die von ihren Dimensionen her dramatisch viel kleiner ist als viele anderen Open-World-Titel, die es da draußen gibt, wirkte mir im Nachhinein trotzdem viel größer, weil ich im Prinzip fast jede Häuserecke irgendwann gekannt habe, weil überall irgendwas gewesen ist. Ich habe jeden Winkel dieser Welt nach ungefähr 200 Spielstunden, die ich da drin verbracht habe, mit irgendwelchen Ereignissen assoziiert, die da stattgefunden haben, wo ich irgendwelche zufälligen Begegnungen hatte, wo ich irgendwelche Kämpfe ausgefochten habe, wo ich stark mit irgendwelchen Zuständen gekämpft habe, weil ich dringend Nahrung gebraucht habe und frenetisch ein paar Häuser durchsucht habe, weil ich zufällig quer in irgendwelche Quests eingestiegen bin, indem ich irgendwo reingestolpert bin und überhaupt nicht wusste, wo ich plötzlich bin und warum jeder auf mich schießt, und dann festzustellen, ah, ich bin halt wie gesagt quer in eine Quest eingestiegen und bin halt sozusagen mitten in das Untergrundlabor von irgendeinem ziemlich großen Gegner reingelatscht. Und das sind alles so Erinnerungen und Momente, die sich einprägen. Wenn ich mir stattdessen aber die Welt von Assassin's Creed wieder, leider muss ich das immer wieder als Negativbeispiel anbringen, vorstelle, da weiß ich auch nach 30, 40, 50 Spielstunden, wenn du mir einen Screenshot gibst, meistens nicht, wo ich bin, weil ich nur auf die Minimap gucke und nach GPS-Koordinaten und Navi irgendwo durchlaufe, aber ich keinen Bezug zu dieser offenen Welt finde, weil da halt nichts passiert. Und No Man's Sky ist halt genau dieses Problem auf die Spitze getrieben.
Die Minimap, ja. Die Minimap ist so ein Phänomen, über das es sich noch mal genauer zu sprechen lohnt, denke ich. Denn es ist ja oftmals so, dass sei es eine Minimap oder ein Kompass oder eine Map im Menü, wie auch immer sie genau funktionieren mag, oftmals davon zeugt, dass sozusagen die Welt selbst nicht hinreichend Orientierungspunkte bietet, als dass ich mich darin problemlos orientieren könnte. Und dann ist dieses Hilfsmittel, der Minimap ist natürlich, oftmals ist es natürlich erforderlich, klar, weil viele Leute haben auch irgendwie, können sich in der realen Welt schon kaum orientieren. Es ist dann natürlich sinnvoll, wenn man irgendwie auch Questmarker und sowas natürlich setzen kann. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es oftmals der Fall ist, dass die Minimap das Gefühl des In-der-Welt-Seins zu einem gewissen Teil stört, weil man letztendlich, da finde ich eben auch, so schade ist natürlich auch ist, immer wieder das Beispiel heranzuziehen, aber nehmen wir mal als Ersatz vielleicht Far Cry, weil da funktioniert es genauso, dass man sozusagen mehr die Übersichtskarte oder die Minimap spielt als die tatsächliche Welt.
Mhm. Ja. Also man schaut eigentlich in die Welt wirklich dann, wenn es zu einem konkreten Konflikt kommt, zu einem Feuergefecht. Aber sobald du dich einfach nur bewegst, bewegst du dich, wie du sagst, oft eigentlich nur auf die Minimap starrend. Also das habe ich bei Far Cry, wenn man zum Beispiel dann in einem Jeep sitzt und rumfährt, extrem, um einfach halt diesem Weg zu folgen. Und auch an der Stelle kommen wir wieder an den Punkt zurück. Ich meine, man muss es ja nicht so ganz krass treiben, wie zum Beispiel bei, wie hieß es nochmal, Firewatch, was jetzt nur in Anführungszeichen ein Walking Simulator war, ein viel kleineres Spiel als die großen Open-World-Titel, die wir haben, aber nichtsdestotrotz auch in einer Open-World stattfindet, in der das ja so gelöst war, dass du dich selber orientieren musstest, wo du zwar eine Map hattest, aber selber rausfinden musstest, wo du auf dieser Map tatsächlich bist. Was ich irgendwie schon eigentlich ein ganz cooles Gimmick fand.
Gab es da keinen Cursor oder irgendwie sowas, der angezeigt hat, wo man ist?
Es gab zwei Optionen, die konntest du sozusagen im Menü bestimmen, aber die Standardoption war, glaube ich, sogar so, dass es dir nicht angezeigt wurde. Da musstest du wirklich dich selber orientieren. Du hattest nur einen Kompass, um zu wissen, welche Richtung du guckst, und dann konntest du halt auf die Map gucken und zu schauen, gemessen an dem, was du da siehst, wo bist du wohl?
Ja, da ist natürlich.
Das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Ja, das würde ich total unterschreiben. An Firewatch hatte ich so gar nicht gedacht. Das ist ja auch sowas an diese Titel dieser Kategorie, ja, Walking Simulator oder Ambience Game oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Da ist es ja, also ich hatte das gar nicht so richtig als offene Welt gelesen zum jeweiligen Zeitpunkt. Aber tatsächlich würde ich durchaus zustimmen. Dadurch, dass die offene Welt von Firewatch eine kleine, überschaubare Welt ist, die hinreichend distinkte Punkte anbietet und natürlich auch nur gewisse Pfade, auf denen man dann laufen kann. Es gab ja dann auch immer, ne, dann musste man irgendwie erst die Axt finden, um irgendwelche Heckenstücke irgendwie zu durchtrennen oder ein Seil, um irgendwie Abhänge runter zu klettern oder hochzuklettern, wurde es dadurch natürlich etwas eingeschränkt. Aber es hat ein anderes Gefühl von in der Welt sein verschafft. Gerade auch, weil es kleiner war und ja eine Orientierungsmöglichkeit bot, bei der man sich tatsächlich mit der Welt auseinandersetzen musste. So ähnlich wie das auch, also das ist ja auch mitunter ein Grund, warum Legend of Zelda Breath of the Wild so gelobt wird, weil man dann eben wirklich in der Situation ist, dass man auf einen erhöhten Punkt steigen muss und über ein Fernglas sozusagen die Punkte markiert, die man sich anschauen möchte. Da die Übersichtskarte zwar vorhanden ist, aber derartig abstrahiert, dass man sie nicht als 100%iges Orientierungsmedium nutzen kann.
Genau, ja. Also da sind jetzt ein paar Punkte zusammengekommen. Also zum einen bei Zelda ist ja auch dieser Punkt allein, dass du diese. Es ist im Prinzip eine Mechanik, wie du es in den Ubisoft-Formel-Titeln ja auch hast, mit du kletterst auf den Turm hoch und dann hast du deine Points of Interest in der Nähe. Aber allein durch diesen kleinen Kniff, dass du sie selber halt entdecken und anschauen musst, indem du halt einfach hinguckst. Allein dadurch fühlt sich die Welt schon wieder so viel plastischer an als bei einem Ubisoft-Spiel, wo du einfach auf den Turm kletterst, einen Knopf drückst und dann tauchen 10 Icons auf in deiner Umgebung, was halt das so wahnsinnig abgedroschen mechanisch eben werden lässt. Und um es nochmal auf die Navigation zurückzukommen, also dieses Gefühl oder beziehungsweise dieser Gegenstand, dass du dich selbst mit der Welt in irgendeiner Form arbeiten musst, um dich zu orientieren, um dich zu navigieren, finde ich auch einen wirklich essentiellen Punkt, wie viel du dich auf diese Open World überhaupt einlassen kannst. Und Spiele, die einen ein bisschen dazu zwingen, die finde ich, die machen es oder die erleichtern es einem dann dadurch wirklich, in diese Open World einzutauchen. Und man muss es, wie gesagt, ja gar nicht so krass machen wie bei Firewatch, sondern allein, wenn du wie bei, der Stelle wieder das Fallout-Beispiel, wenn du zumindest halt sozusagen ein Menü öffnen musst, beziehungsweise in dem Fall guckst du halt auf deinen Pip-Boy, dass du da die Map nur siehst und dann wieder halt zurück auf die Welt guckst und halt nicht diese Minimap permanent eingeblendet bekommst, die dann halt wirklich deine Aufmerksamkeit beim Navigieren komplett auffängt. Aber weil ich halt keinen Bock habe, auch alle 2 Sekunden zwischen Ansicht einer Map in meinem Pip-Boy und der Ansicht der Umgebung hin und her zu schalten, fange ich dann halt zwangsläufig an, mir zumindest die nächsten 2, 3 Abzweigungen einzuprägen, dass ich wirklich auf die Karte schaue, meinen Weg ein bisschen plane und dann halt da entlang laufe und weiß, in der nächsten Abzweigung geht's nach links und dann muss da ein Hochhaus rechts kommen und dann da noch eine Ruine und dann stehe ich dann am Rand von einem See und dann gucke ich wieder.
Mhm. Ja, mir fällt da noch ein Beispiel ein, an das ich auch jetzt erst am Anfang des Gesprächs gar nicht so gedacht habe, aber Shadow of the Colossus, das jetzt kürzlich ja auch als Remaster erschienen ist und in dieser Form, glaube ich, am besten spielbar ist, also unbedingte Empfehlung meinerseits. Hast du das gespielt?
Das ist eine meiner ganz, ganz tiefen, schwarzen, klaffenden Lücken eines Spieleenthusiasten, der noch in keiner Variante bisher Shadow of the Colossus gespielt hat.
Also das PS4 Remaster ist ganz gut, das lohnt sich tatsächlich. Und da ist es zum Beispiel so, liegt dieser interessante Fall vor von, die Welt ist eigentlich komplett leer. Also es gibt wirklich fast nichts in dieser Welt. Es gibt sehr wenig nur überhaupt zu sammeln. Es gibt kaum etwas wirklich zu entdecken. Und das ist eine bewusste Designentscheidung. Die Welt soll leer sein. Sie folgt eben genau diesem romantischen Imperativ von der endlosen Leere und dann der des einsamen Helden oder Anti-Helden, wie auch immer man es hier bezeichnen möchte, der dann da durchreitet. Mhm. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass die einzigen Gegner, denen man begegnet, sind ja diese Kolosse, die man dann niederstrecken muss. Und die einzige Möglichkeit, sich in dieser Welt zu orientieren, ist, wenn ich mich recht entsinne. Es kann sein, dass es eine Übersichtskarte gibt, aber ich glaube nicht. Die einzige Möglichkeit, sich zu orientieren, ist, indem man sozusagen sein Schwert in den Himmel hält und dann entsteht darauf sozusagen so eine Art Lichtstrahl. Und dieser Lichtstrahl, den kannst du dann so hin und her bewegen und der funktioniert wie so eine Art Kompass. Der bündelt sich dann stärker, je nachdem, wo der nächste Koloss ist. Und dann weißt du, okay, in diese Richtung muss ich ungefähr reiten. Und das schafft für mich, trotz der Tatsache, dass diese Welt leer ist und es eigentlich, oder vielleicht auch gerade weil die Welt leer ist, ein unheimliches Gefühl von Präsenz, auch von Resonanz in diesem Moment, weil gerade die Kälte dieser Beziehung, die man zu der Welt hat, diese Isolation und Einsamkeit unterstreicht.
Ja, ich glaube, das funktioniert dann richtig gut, wenn die Welt selbst durch Designmerkmale, durch unterschiedliche Landschaften, durch die man reitet, die vielleicht auch verschiedene Gefühle in einen aufsteigen lassen und verschiedene Perspektiven bieten, wenn sich das halt nicht 100-mal wiederholt, dann darf die auch sozusagen leer sein und du kannst einfach nur beim Reiten durch die Landschaft an sich auf dich wirken lassen und sonst nichts. Vorausgesetzt, wie gesagt, du musst da nicht ein 100-mal durch, weil dann nervt es wahrscheinlich ziemlich schnell und ich habe das so verstanden vom Design her bei Shadow of the Colossus, dass es da ja auch nicht so ist, richtig?
Also zu einem gewissen Teil schon, aber man reitet schon, also die Kolosse sind immer in anderen Teilen der Welt.
Mhm. Ja.
Und insofern reitet man nur teilweise durch ähnliche Gebiete und findet dann aber wiederum auch neue Abzweigungen und neue Areale da, wo man sie vorher nicht vermutete.
Ja. Ja, und ein schönes Beispiel vom anderen Extrem, dass es halt auch nichts bringt, wenn man es zumindest zu platt, zu oft, zu voll macht, wurde ja auch lang und breit kritisiert, die Mechanik in Far Cry 2, das in Afrika spielt,
ja,
wo du diese Lager hast, immer wieder doch nennen wir sie einfach Lager, die halt am Wegesrand stehen, die halt stark befestigt sind, wo viele Gegner rumlaufen, wo du dann reingehen kannst, schießt alles über den Haufen, sprengst alles in die Luft. Dann fährst du eine Minute weiter und denkst, oh verdammt, ich müsste vielleicht auch noch mal ein bisschen Munition aufsammeln, fährst noch mal zurück und alles ist wieder da. Und die ganzen Gegner sind wieder da. Und da ist halt wirklich oft, finde ich, bei vielen Spielen die Wahrheit in der goldenen Mitte, dass Dinge, die du sozusagen leer gefegt hast oder du sämtliche Bedrohungen entfernt hast, dass die auch eine längere spürbare Zeit wirklich so bleiben, bis sie nach einer gewissen Zeit oder wenn du große wichtige Punkte in der Story vielleicht zum Beispiel überschritten hast, dann wieder erneut eine Population bekommen, damit es halt eben nicht so leer und langweilig bleibt, wenn du halt da in den darauffolgenden Dutzenden Spielstunden halt dann noch ein paar Dutzend Mal vorbeikommst, dass du da halt auch nochmal wieder was zu tun hast irgendwann. Aber das dann so drastisch zu machen über Far Cry 2 ist sicherlich halt auch keine Option.
Ja, das ist abstrus und bricht ja das Versprechen der Selbstwirksamkeit oder der Resonanzerfahrung, weil das dann ja so ist, als wenn, das ist ja wie, als würde man mit einer Parkuhr interagieren, weil egal wie man reagiert, danach wird alles wieder auf Null gesetzt.
Ja, die Wahrheit war ja auch die, dass ich dann halt ab einem ziemlich schnellen Zeitpunkt angefangen habe, jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form in Bedrängnis gekommen bin, ich einfach versucht habe, wegzukommen und wegzufahren, weil ich mir gedacht habe, jede Minute, die ich hier mit Kampf verschwende, verschwendet meine Ressourcen und verschwendet meine Zeit und führt ja zu nix. Also ich habe ja keinerlei Fortschritt dadurch im Grunde genommen, also lasse ich es bleiben.
Und besonders plagend ist natürlich ein solches Phänomen, auch wenn die Tätigkeiten, das ist auch schon angesprochen worden gerade, repetitiv werden. Wir haben ja oftmals die Situation, dass Spiele, gerade auch die Titel, die eben der so allseits beliebten Ubisoft-Formel folgen, sehr viel Wert auf Quantität legen, nicht nur in der Größe der Welt, sondern in der Anzahl der Aufgaben, in der Anzahl der Collectibles. Und das führt dann zu so einem Phänomen, in dem man eigentlich, ja, ein Phänomen, das man auch als Workification bezeichnen könnte, das Eindringen von Arbeitsprozessen in spielerische Welten, wo man sagt, ich muss das jetzt noch machen, ja, ich muss jetzt noch irgendwie die 50 Federn, die muss ich jetzt noch sammeln, um dann letztendlich ein Ziel zu haben, das ich dann erreichen möchte. Aber eigentlich ist ja sozusagen das Spannende auch am Spiel, dass der Weg das Ziel ist. Gerade auch in einer offenen Welt sollte ja der Weg auch immer selbst der Weg hin zu einem Ziel, sowohl im physischen Sinne als auch im Sinne der Aufgabe, die zu erledigen ist, einen Reiz in sich bergen und nicht nur sozusagen das Überwinden von eben Distanz sein.
Ja, wenn man ganz weit wieder zurückgeht zu Ultima 7, da befinden wir uns in einer Zeit, der es keine Unterscheidung gibt zwischen Primary und Secondary Quests und es auch keine Mini-Aufgaben gab, obwohl die Welt voll war mit Dingen, die zu tun waren. Und selbst die wichtigen Aufgaben, selbst dafür gab es ja nicht einmal einen Questlog, sondern da hat man ja damals noch sogar alles mitgeschrieben. So krass muss das ja auch alles gar nicht sein. Aber ich finde zum Beispiel diese irgendwie sich etablierte Unterscheidung in Primary und Secondary Quests und dann gegebenenfalls eben noch in so rein mechanischen Beschäftigungen, die eben zur Arbeit abgleiten können, wie du es gerade auch schon genannt hast. Das finde ich eigentlich ein Unding, dass das von Spielern akzeptiert wurde, weil es ist im Grunde genommen eigentlich nur eine Arbeitsersparnis für den Entwickler, die man ihm durchgehen lässt, um seine Welt scheinbar mit viel Aktivität zu füllen, was aber im Grunde genommen eben immer dieselbe ist, mit ganz wenig Mühe und ganz wenig Aufwand, ein paar unterschiedlichen Zeilen Text vielleicht, und ohne jede Einbindung in die Geschichte oder die Welt einfach so lieblos reingeklatscht, damit man halt 100 Icons abarbeiten muss, anstatt nur 15. Ich frage mich aber da wirklich dann über den Mehrwert, beziehungsweise würde sogar argumentieren, dass das Spiele runterzieht. Spiele, wo ich von der Qualität der Geschichte und von der Inszenierungsart keinen Unterschied für die verschiedenen Quests sehen kann, das sind die Dinge, die ich absolut loben würde. Da fallen mir zum Beispiel eben solche Spiele ein, wie auch die Bethesda-Spiele, wo Sidequests sehr häufig sogar noch spannender oder witziger sind als die Primary Quests. Oder an der Stelle auch die BioWare-Spiele, wo ich auch viele Sidequests haben kann, die mir echte, interessante, berührende, tolle Geschichten erzählt werden, die genauso vertont sind, die genauso aufwendig dargestellt werden. Bis auf, und jetzt kommen wir genau wieder zu dem Pferdefuß, seitdem BioWare sich auch in Open World versucht mit Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda, wo das leider stark gelitten hat, dass sehr große Teile der Aufgaben wirklich in so rein mechanischen Abarbeitungsdingern oder extrem lieblos dahingeklatschten Erzählungen stattfindet, anstatt so richtig eingebunden zu werden. Also diese Abarbeitung von Aufgaben, wie du sie gerade nennst, die man heutzutage in Open World oft stattfindet, ist in meiner Meinung nach eben wirklich nur ein Trick, den der Entwickler gefunden hat, um sich Arbeit zu sparen. Und weil er gemerkt hat eben, dass die Spieler das auf dieser Ebene akzeptieren, wenn er es einfach Sekundär- oder Tertiäraufgabe nennt.
Vielleicht ist da auch dieser Anspruch der Zugänglichkeit über sich selbst so ein bisschen gestolpert oder stolpert über sich selbst, indem sozusagen die Aufgaben selbst sollen ja sehr leicht zu erledigen sein, gleichförmig sein. Der Fortschritt soll irgendwie direkt spürbar sein, am besten mit blinkenden Anzeigen. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass so ein, vielleicht kann man da auch nochmal zurückschauen und gerade, wie du sagst, du erwähnst ja Ultima 7, hast du gesagt, ne?
Mhm.
Immer mal wieder. Vielleicht kann man da auch von solchen älteren Titeln dann durchaus nochmal was lernen, ohne dass man ihre Fehler, die sie natürlich selber auch hatten, übernehmen muss. Aber deshalb würde mich die Antwort interessieren, Martin. Du hast ja zahlreiche Jahre der Spielerfahrung. Hast du den Eindruck, dass offene Welten insgesamt in ihrer Qualität eher eingebüßt haben? Sind Open-World-Spiele eher flacher und schlechter geworden?
Ja, ich wollte gerade fragen, wie du Qualität definierst. Wenn du es aber mit spielerischer Qualität empfindest, dass sie flacher werden, dann würde ich sofort sagen, ja. Ich habe durchaus den Eindruck, dass früher man sich viel mehr darüber Gedanken gemacht hat, wie man diese Welt designt, damit das Spiel in dieser Welt stattfinden kann, und zwar organisch. Und wo es eben auch zum Beispiel Teil des Spielinhalts war, der wahnsinnig befriedigend war, indem du selber deine Ziele überhaupt finden musstest, wo du in einer Stadt warst und du von einer fernen Stadt im Norden gehört hast und du dich dann wirklich ausgerüstet hast und du alles Mögliche eingekauft hast, weil du es auch nicht wirklich einschätzen konntest, wie lange du dahin brauchst und was für Gefahren dich da erwarten, einfach nur um dahin zu reisen. Und du dann dahin gelaufen bist und wenn du dann dort angekommen bist, dass sich wie ein Erfolg für sich selber bereits angefühlt hat, einfach nur um dahin gekommen zu sein. Oder wenn du einen Questgeber im Wald irgendwo suchst, wo zum Teil eben es wichtig war, der Quest zu folgen, damit du bestimmte Dinge überhaupt findest, weil sie so wahnsinnig gut versteckt waren. Aber es war dann eben nicht nur ein Bonus oder ein Gimmick, sondern es war ein wichtiger Bestandteil der Haupthandlung, über den du auch theoretisch schon viel zu früh hättest stolpern können. Aber dadurch, dass sie so gut versteckt und getarnt waren, war die Wahrscheinlichkeit halt zu niedrig. Und wenn du dann halt zum fünften Mal an irgendeinem Baum vorbeikommst, und dann auf einmal merkst, du musst nach genau diesem Baum Ausschau halten und merkst jetzt, du kannst den anklicken oder kannst damit was tun und das hättest du vorher auch schon tun können, ist es halt ein cooles Gefühl, weil du plötzlich merkst, wow, du hast diese Stelle schon so oft gesehen und du hast das Besondere darin sozusagen nicht erkannt, obwohl es sogar angedeutet gewesen sein kann durch kleine Sachen. Das sind solche Erlebnisse und Empfindungen, die für mich in Open-World-Spielen so intensiv sind, dass man solche Entdeckungen macht, solche Überraschungen, solche Dinge, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Und ich kann mich noch gut an eine Gamescom vor 2 Jahren, glaube ich, war das, erinnern. Das war dann so das krasse Gegenteil, als uns eine Mission von Mafia 3 vorgespielt wurde, wo es hieß, dass wir in irgendein Gebäude eben eindringen müssen, um da halt jemanden auszuschalten. Aber es wurde dann eben gesagt, es gibt verschiedene Wege, wie du in dieses Gebäude halt eindringen kannst. Und
uns wurde, glaube ich, die gleiche Mission vorgespielt.
Ja, und es ging dann darum, dass man in so ein, dass die beste Weg der ist, in eine Parkgarage reinzufahren. War das die?
Wo irgendwie sowas, so eine, ja. Mhm.
Genau. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ja ganz cool. Ich muss dann erstmal gucken, wie komme ich da rein und welche Optionen habe ich. Und dann ging die Mission los. Und dann ging dieser große, rote, blinkende GPS-Streifen vom Auto da vorne zur Kreuzung, dann bitte links und dann da runterfahren in die Tiefgarage, dann das Auto am besten da stehen lassen und dann hier die Gegner erschießen und dann da in den Aufzug reingehen. Und ich saß nur da und habe mir gedacht, oh Mann, ich fühle mich da schon fast beleidigt vom Spiel, wenn es mir nicht zutraut, nicht einmal diese Schritte irgendwie selber gehen zu lassen. Also was du sagtest vorhin, die Spiele stolpern in ihrer Zugänglichkeit über sich selber, das war für mich so das Paradebeispiel, wo ich für mich erkannt habe, es ist ja okay, wenn wir heutzutage nicht mehr so wie früher in Bard's Tale selbst auf Karo-Papier die Dungeons abzeichnen müssen. Das würde mich heute auch nerven. Aber so weit müssen wir es wirklich nicht treiben, dass ich praktisch gar kein Verständnis mehr für meine Umgebung brauche, sondern ich einfach wirklich nur noch diese dick leuchtenden Punkte abfahren muss. Da kann ich eigentlich auch Mohunjagd spielen, da sind wir nämlich fast auf derselben spielerischen Ebene.
Ich denke, ich habe eine pessimistische und eine optimistische Perspektive diesbezüglich. Vielen Dank erstmal für die Erklärung und deine Perspektive darauf. Jetzt ist das Pessimistische, was ich dazu sagen würde, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Zugänglichkeit, die durch all die Interfaces ermöglicht wird, durch all die Wegpunktmarker, die unmittelbar erscheinen, sobald ich irgendwie einen Aussichtsturm erklimme, einen solchen Einfluss auf die Gestaltung der Welt und die Spielstruktur selbst haben, dass es nicht mehr so einfach zurückzunehmen ist. Also mit anderen Worten, würde ich in Assassin's Creed oder in Far Cry oder was auch immer, würde ich einfach die Minimap im Menü deaktivieren und die ganzen Wegpunkte ausschalten, dann wäre das Spiel wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend, weil es eben diese Gestaltung der Welt, diese distinkte Gestaltung der Welt, die es eigentlich bräuchte, um sich orientieren zu können und um den Weg zum Ziel, auch zum Ereignis zu machen, dann nicht mehr aufweist. Ja, also 400 Kisten auf der Insel von Far Cry irgendwie zu finden und die Kisten sehen halt alle gleich aus, ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und mühselig. Und die optimistische Perspektive, die ich aber anbieten würde vielleicht, ist, dass es mir so scheint, dass im Zuge von erstmal natürlich also Produktion mit kleinerem Budget und der Indie-Welle, die wir in den letzten Jahren ja auch erleben durften, ich glaube, dass wieder ein Stück weit zurückkommt. Wir haben ja jetzt schon über Firewatch gesprochen, über Titel, die im Ansatz sich solchen Mechaniken wieder annähern, weil es mir so scheint, dass natürlich die Spielkultur auch so eine Art von Selbstbewusstsein stärker entwickelt und es immer stärker sich rauskristallisiert, dass der Weg zur Zugänglichkeit ist ein wichtiger, weil man möchte ja auch die Spielkultur öffnen und deshalb würde ich das auch gar nicht sozusagen pauschal verurteilen wollen, aber es gibt durchaus ein Bedürfnis danach, an die diffizil gestalteten offenen Welten, die wir vielleicht von vor 10 Jahren kennen, von vor 20 Jahren kennen.
Ich denke, es gibt viele Zeichen dafür, dass man optimistisch bleiben darf. Zum einen sehen wir, dass es eine relativ starke Fraktion gibt. Die ist jetzt nicht so groß wie die, die auch Call of Duty spielen, aber die Fraktionen, die die Souls-Spiele spielen und richtig fies, knackig, herausfordernde Spiele haben wollen, was lange Zeit von den Publishern auch kategorisch abgelehnt wurde und gesagt wurde, sowas verkauft sich nicht. Wir sehen bei verschiedenen kleineren und mittelgroßen Studios ein ziemlich großes Revival von relativ knackigen Oldschool-Rollenspielen, sei es Pillars of Eternity oder auch Divinity Original Sin, solche Geschichten, in denen man sieht, dass durchaus ja bestimmte Aspekte der älteren Schule des Spieldesigns wieder aufkommen, die ja auch eben ihren Reiz haben. Und ich sehe ja durchaus auch große, moderne AAA-Produktionen, in denen auch sehr positive Aspekte drin vorkommen. Also auch, wie gesagt, diese nicht unbedingt open, aber connected world von God of War fand ich sehr gelungen von dem neuen Titel. Und da gibt's ja auch diese Aufträge, in denen man Schatzkarten findet, wo du halt eine bestimmte Landschaftstyp nur angedeutet, aufgezeichnet siehst, wo du dann auch wieder dieses Entdeckertum so ein bisschen hast, indem du die Augen offen hältst in deiner Landschaft. Das hatte Red Dead Redemption damals ja auch gemacht mit Schatzkarten. Oder dann eben auch die Bethesda-Rollenspiele, über die wir gesprochen haben. Natürlich wird auch Fallout 4 vorgeworfen, schon sehr stark um dieses furchtbare Wort zu gebrauchen, heruntergedummtes Erlebnis zu sein gegenüber den früheren Titeln und immer mehr Shooter zu werden. Aber ich finde trotzdem, dass auch in Fallout 4 noch viel mehr vom Spieler abverlangt, als es halt die meisten anderen Open-World-Titeln tun und viele der Stärken von Open-World-Titeln auch bietet und zur Verfügung stellt. Also insofern würde ich sagen, es gibt ja diese Erfahrung kreuz und quer. Und es wäre halt nur schön sozusagen, das ist immer so ein bisschen meine Sorge, dass es nicht Stück für Stück weniger wird. Nachdem ich jetzt auch gestern wieder mit dem Spiel Anthem gesehen habe, dass von dem Spielprinzip, das ich an BioWare mochte, nach den Enttäuschungen von Dragon Age Inquisition und Mass Effect Andromeda, jetzt auch noch Anthem noch stärker in eine aus meiner Sicht unglückliche Richtung geht, merkt man halt schon, dass die Entwicklung am AAA-Markt halt nach wie vor sehr stark im Gange sind und man weiß eben nicht so richtig, wo es hingeht. Und auch Bethesda hat ja nicht unbedingt jetzt riesen Erfolge in letzter Zeit mit ihren Singleplayer-Spielen gehabt. Fallout 4 war wohl sehr erfolgreich, aber zumindest danach, was natürlich keine Open-World-Spiele waren, aber die Wolfenstein und The Evil Within 2, die scheinen sich ja sehr, sehr, sehr schleppend und schwer verkauft zu haben, und auch Prey. Das heißt, wenn Open World als Bühne für Multiplayer-Spiele wiederum nur bietet, dann müssen wir sowieso gar nicht über die ganzen Aspekte reden, die wir gerade besprochen haben, weil die betreffen aus meiner Sicht in erster Linie Singleplayer-Erfahrungen. Und ich glaube, um Singleplayer-Erfahrungen an sich mache ich mir eher so ein bisschen Sorgen. Aber ich habe, wie gesagt, den Eindruck, dass wir in den letzten 5 Jahren eigentlich schon wieder ganz gute Beispiele von guten Open Worlds bekommen haben.
Vielleicht ist das auch eine ganz gute Überlegung zum Abschluss. Denn wenn jetzt irgendwie Leute uns zuhören und sich denken so, ja, das klingt alles ganz interessant, aber wie, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, welchen Titel, ja, ist ein bisschen gemein jetzt, aber welchen Titel würdest du denn den Leuten, die uns gerade lauschen, empfehlen, wenn die sagen, ich würde gerne mal so eine Open World erfahren, so wie Martin sie sich vorstellt? Gibt's da sowas?
Zuletzt in jüngster Zeit würde ich wahrscheinlich wirklich am ehesten zu Skyrim oder zu Fallout empfehlen. Und jemand, der noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hat, ja, Fallout 4 hat so ein bisschen das Problem, dass es etwas einsteigerunfreundlich in vielerlei Belangen ist, gerade was diesen Basisbau anbelangt, den du vorhin erwähnt hast. Da erklärt sich, finde ich, das Spiel schon relativ schwer oder schlecht. Ja. Also es ist nicht ganz einfach reinzukommen. Was für mich wiederum aber ein Vorteil ist von Fallout 4, ist, dass man sich selber seine Spielerfahrung halt sehr stark customizen kann. Das Standardspiel ist aus meiner Sicht relativ einfach. Wer schon so ein bisschen drin steckt und es wagt, das Häkchen beim Survival-Mode zu setzen, wie ich das Spiel dann auch durchgespielt habe, der bekommt eine ganz andere Erfahrung, wo die Vorzüge auch von Open World sehr viel stärker ausgeprägt sind. Der Unterschied ist der beim Survival-Mode, du kannst nur speichern, indem du in Betten schläfst. Also das heißt, du schaust dir schon mal in deiner Umgebung permanent dich um, wo sind irgendwie Unterkünfte oder Lager, wo du vielleicht auch ein Bett findest. Also das heißt, man hält wirklich aktiv Ausschau nach solchen Gebäuden, die vielversprechend aussehen, dass sie wohl ein benutzbares Bett beinhalten. Und du kannst keine Schnellreisefunktion mehr machen. Das heißt, du bekommst einen irrsinnig intensiven Bezug zu der Welt und läufst viele verschiedene Wege eben und teleportierst dich nicht immer nur hin und her. Und du bekommst eben auch spielmechanisch durchaus Zugriff auf Möglichkeiten, um dann doch wieder Schnellreise in der Welt zu aktivieren, aber eben nicht das blöde Schnellreisen, du klickst auf einen Punkt und teleportierst dich dahin, sondern du kannst halt im späteren Spielverlauf dann wirklich Hilfsmittel ordern oder Gruppierungen anfordern, die dann wirklich mit einem Fluggerät vorbeikommen und dich echt abholen, wo du dich dann wirklich reinsetzt und wirklich zuschauen kannst, wie du über diese Landschaft fliegst und dich dabei echt freust, dass du da jetzt gerade nicht selber durchlaufen musst. Und das sind so genau diese Positiveffekte, die du dann eben hast, wenn man wirklich aktiv mit einer Open World spielt. Also das heißt, unterm Strich halte ich trotzdem Fallout 4 für einen wahnsinnig guten Vertreter. Man muss sich eben halt nur klar machen darüber, dass man ein bisschen mit dem Interface zu kämpfen hat. Das ist wirklich, also Bethesda hat kein gutes Händchen für Interfaces und Menüführungen und Inventarbedienung. Die sind leider wirklich sehr, sehr schwerfällig.
Hast du noch irgendwas auf deinem Notizzettel?
Ein Thema, das wir praktisch gar nicht angesprochen hatten, was aber durchaus auch ein Nachteil noch, finde ich, von Open World ist, dass man vielleicht noch mal kurz zumindest ansprechen sollte, ist das Thema Inszenierung und insbesondere Story. Mhm. Ich glaube, Open World Spiele, und ich halte es jetzt gerade gar keine so große Erkenntnis, aber ich merke das immer wieder, dass das gar kein so großes Thema oft ist oder das gar nicht zum großen Thema gemacht wird, dass Open World Spiele ein inhärentes Problem haben, dass sie Story nicht gut erzählen können, also vor allem Plot nicht. Man muss natürlich immer so ein bisschen unterscheiden, von welcher Art von Geschichte sprechen wir. Wir haben einmal die Hintergrundgeschichte einer Welt, die ich in Büchern und Aufzeichnungen lesen kann. Dafür ist natürlich Open World perfekt geeignet. Es gibt auch diese emergente Erzählung, die du selber genannt hast. Also das heißt, was erlebe ich individuell als Spieler durch meine Handlungen, als meine ganz individuelle Geschichte, durch meine ganz individuellen Handlungen begründet? Was erlebe ich da? Und diese emergente Erzählung ist in Open-World-Spielen, gerade in integrierten Open-World-Spielen, natürlich auch immens intensiv. Aber gerade das, was mir ein Entwickler als einen spannenden und vielleicht wendungsreichen Plot erzählen will, funktioniert in Open-World-Titeln aus meiner Perspektive eigentlich nie. Also mir fällt jetzt gerade kein Open-World-Titel ein, der mir eine Geschichte aktiv erzählt, wo ich nachher da saß und mir gedacht habe, wow, das war in irgendeiner Form auch nur ansatzweise mit sowas wie The Last of Us oder Ähnlichem vergleichbar in der Intensität, wie es mich erreicht hat.
Ich würde da hundertprozentig zustimmen, denn man kann ja nicht beides haben, have the cake and eat it sozusagen.
Genau.
Wenn man eine offene Welt entwerfen möchte, muss man sich natürlich konzentrieren auf die emergenten bzw. simulierten Faktoren und sich darauf einlassen, dass sozusagen diese Faktoren in einer Art und Weise zusammenspielen, die das Schreiben oder sich Zusammenführen einer Geschichte, die daraus entsteht, hinreichend interessant und spannend macht. Wohingegen, wenn jetzt der Fokus tatsächlich ist, zu sagen, ich möchte jetzt als Entwicklerstudio eine Geschichte erzählen, eine anrührende Geschichte, dann würde sich vielleicht noch eine nicht integrierte offene Welt anbieten. Aber man kann natürlich auch dann direkt sagen, The Last of Us zum Beispiel, eine überwiegend lineare Erfahrung, oder wenn man es noch weiter treiben will, sind wir im Bereich von Quantic Dream Titeln, wo man also sagt, hier gibt's, also in Detroit, jetzt gerade ja erst kürzlich erschienen, da ist Erkundung, also sobald man anfängt zu sagen, ich schaue jetzt mal, was irgendwie da links die Straße runter ist, ist vorbei.
Dann merkt man auf einmal, wie unglaublich klein diese Welt ist, in der man sich
läuft,
da bewegt.
Man läuft auf Schienen durch die Geschichte, überwiegend.
Ja,
und ich glaube, das ist letztendlich ist einfach eine Frage davon zu sagen, was möchte ich eigentlich tun? Was möchte ich eigentlich erzählen? Welche Erfahrung möchte ich vermitteln als Person, die ein solches Spiel entwickelt?
Ich würde nur tatsächlich an einer Stelle sogar aktiv widersprechen wollen, sich auch die nicht integrierten Open World Spiele dann vielleicht ein bisschen besser eignen, um Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, auch bei denen funktioniert es überhaupt nicht. Also grundsätzlich sehe ich auch nicht das Problem so sehr, dass es eines ist, weil sich die Entwickler sozusagen entscheiden müssen, wo sie ihre Ressourcen und ihre Zeit hin versetzen. Ich glaube, es ist theoretisch gar nicht möglich, eine gute Geschichte, einen guten Plot in einem Open-World-Spiel zu erzählen, weil du keine Kontrolle über den Spieler hast. In einem Singleplayer-Spiel kannst du den Spieler in eine noch linearere Passage bringen und ihn vielleicht auch noch unter irgendwelchen Zeit-Constraints reinstrecken, damit du das Gefühl von Eile und von Stress und Ähnlichem erzeugen kannst, von Dingen, die jetzt gerade wirklich deine Aufmerksamkeit fordern. Und so gut ich Fallout 4 auch vorhin als Beispiel für eine integrierte Welt genommen habe, so unfassbar schlecht erzählt es am Anfang auch seinen Plot, weil das ist eben gleich die Ausgangssituation, da spoilert man nichts, weil es wie gesagt die Basisstory, die sich nach 10 Minuten zeigt, weil das eben diese Standardstory ist, dass du in diesem Bunker bist und in diesem Bunker, während du im Kälteschlaf bist, bekommst du ganz kurz mit, wenn du aufgetaut wirst, dass jemand eindringt, dir dein Baby stiehlt, deine Frau erschießt und dich dann wieder einfriert. Und sobald du aufgetaut wirst, stolperst du natürlich aus diesem Bunker raus und schreist um Rache für deine erschossene Frau und versuchst, dein Kind zu finden, das irgendwo da draußen ist. Und dann baust du erstmal eine Siedlung auf. Und dann helfen wir erstmal irgendwelchen Gruppen, Wasser zu finden. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich mir eine geile Rüstung bauen kann. Und also das heißt, dieser grandiose Bruch zwischen, was erzählt mir das Spiel gerade und was tue ich, der ist halt so unfassbar groß, dass es schon wirklich eine klaffende Wunde darstellt in der Erzählung. Und das Problem hast du halt auch in jedem nicht integrierten Spiel. Ich bin auch so jemand, der schon fast zwangshandlungsmäßig Punkte auf einer Karte abhaken muss. Ja, ich fühle mich da nicht Herr über meine eigene Freiheit, Dinge zu tun. Und wenn das Spiel jetzt aber dummerweise mir gerade in einer eher linearen Sequenz irgendwas Dringendes erzählt und sagst, du musst unbedingt dahin und unsere Schicksale hängen davon ab, dass wir den und den aufhalten, dies und das zu tun, und dann werde ich entlassen aus dieser Cutscene, stolper in diese Welt und sehe, oh, hier kann ich ein Rennen fahren. Oh, hier kann ich noch gerade irgendwie ein Paket abliefern. Dann hätte ich den Punkt auch auf der Karte erledigt. Dann könnte ich auch noch gleich noch da drüben gehen. Und ja, diese dringende Weltuntergangssituation da hinten, die hat bestimmt noch bis morgen Zeit. Ja, diesen Moment, den hast du halt regelmäßig in jeder Open World. Und gerade in den nicht integrierten Spielen, finde ich, ist es halt dann noch krasser, wenn du dann diese rein mechanischen Gameplay-Ablenkungstätigkeiten dann dummerweise auf dem Weg zu deinem Ziel drüber stolperst und dich dann dazu verleiten lässt, da drauf zu klicken, zu dem dich das Spiel ja auch meistens versucht, aktiv zu animieren, und das dann halt überhaupt nicht mehr passt zu dem, was gerade wirklich eigentlich erzählt wird.
Ja, das sind so zwei Dinge, die einander eigentlich entgegenstehen. Und das habe ich auch ganz stark gespürt in Final Fantasy 15 jetzt zuletzt, weil es da ja auch so ist. Du kommst in die Welt, deine Heimatstadt wurde sozusagen zerstört, also das ist jetzt kein Spoiler, sondern das ist direkt am Anfang, ja? Heimatstadt zerstört und dann irgendwie alles, die Welt geht den Bach runter und ich muss eigentlich jetzt irgendwie meine Verlobte oder Angetraute auffinden, deren Verbleiben ungewiss ist. Ah, ein Chocobo-Rennen.
Genau.
Erstmal ein paar Experience-Points hier auch mal farmen und eine Runde fischen gehen und so. Das ist natürlich, würde ich im weitesten Sinne als eine ludonarrative Dissonanz bezeichnen, weil ja. es dazu führt, dass die Erzählung Zeitdruck suggeriert, die Spielmechanik allerdings das nicht mitträgt. Und ich glaube, es muss dann dazu kommen, dass man das Ganze auf irgendeine Art und Weise vereint. Ich würde es, also man kann es ja so machen, Final Fantasy 15 hat es zwar schlecht umgesetzt, aber auch die ganzen Final Fantasies schon vorher machen das ja, dass sie sich in zwischen Linearität und offener Welt abwechseln. Mhm. Man sagt, ja, kommt jetzt erstmal, soll jetzt die Erzählung im Vordergrund stehen und das Character Development, also jetzt wird's erstmal linear. Auch Final Fantasy 15, der dritte Akt, ist komplett linear. Dann gibt's natürlich Möglichkeiten, dass so ein bisschen diesen Konflikt zwischen diesen zwei kontrastierenden Dynamiken etwas abzuschwächen, sodass beispielsweise, wenn ich mich recht entsinne, ein Titel wie Red Dead Redemption oder auch die GTA-Teile oftmals auch nicht so sehr Zeitdruck suggerieren, sondern eher so, ja, komm hier, diese oder jene Person ruft dich an und sagt dann irgendwie, komm vorbei, wenn du Zeit hast, so ungefähr. Das ist dann noch sowas, was meines Erachtens nach funktioniert. Und natürlich gibt's immer diese Möglichkeit, die noch etwas zu wenig meines Erachtens nach genutzt wird, aber wenn wir auf Firewatch und an Firewatch zurückdenken, dass man sozusagen die Erzählung mit der Erfahrung der offenen Welt verkoppelt, indem man wie in Firewatch konstant über Funk in einen Dialog involviert ist und sozusagen nebenbei, während man sich durch die Welt bewegt, spricht mit einer anderen Person und Dialogoptionen auswählt.
Ja. Ja, grundsätzlich ja. Ich glaube nur trotzdem, dass du den Konflikt trotzdem trotz aller Tricks sozusagen nie komplett aufgelöst bekommst, wenn ich mich daran erinnere, wie stark für mich der Sog in den letzten 3-4 Stunden des Gameplays war von Mass Effect 3, unabhängig davon, wie man jetzt zu dem endgültigen Ende des Spiels dann am Ende steht oder nicht, aber ich finde, es entwickelt zum Ende hin über mehrere Stunden hinweg einen immer stärkeren Sog, der auch dazu geführt hat, dass ich den Titel damals nicht weglegen konnte und dann irgendwann in der Nacht beendet habe, weil ich dann einfach nicht mehr unterbrechen konnte. Wenn das so eine typische, ich entlasse dich jetzt nochmal in die nichtlineare Welt, dann kommt bei mir typischerweise immer dieser Punkt, wo ich sage, okay, ich merke, es geht zum Finale zu, jetzt klapper ich noch alles ab, was ich vorher abklappern will. Mhm. Weil danach komme ich ja nicht, gegebenenfalls nicht mehr zurück. Das heißt, dann bricht das auf einmal komplett ab. Dieser anstehende Sog, der gerade begonnen hat, der wird dann einfach wirklich sehr rabiat unterbrochen und dann halt durch einen massiven Grind erstmal ersetzt, der gesamten Handlung und der Stimmung wirklich im Wege steht. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen zum Beispiel, das neueste Metal Gear, also nicht das neueste reguläre Metal Gear Solid, der Fünfer, also nicht dieses komische Survive-Ding, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Survive?
Ich glaube einfach nur Metal Gear Survive, ja. Also meinst du Metal Gear
Ich meine, Fünfer noch Phantom der von Pain. Genau. Da sagen ja viele, dass der Gameplay, aus Sicht vom Gameplay, der beste Metal Gear-Teil tatsächlich ist in dieser Open World. Es kommt halt darauf an, was man von der Metal Gear will. Ich wollte tatsächlich von einer Metal Gear immer diese Over-the-Top-Story und diese langen Cutscenes, die scheinbar gar nicht enden wollen. Und dafür war für mich Metal Gear 5 eine Enttäuschung, weil auch da hat man gemerkt, dieser ganze Open-World-Ansatz entsteht diesem krass fokussierten Handlungsstorytelling, das Kojima da immer macht. So seltsam und wie abwegig das auch sein mag, was er da für Handlungen erzählt, aber zumindest trotzdem diesem sehr, sehr, sehr starken erzählerischen Fokus, dem hat es überhaupt nicht gut getan. Also ich fand, ja, das war vom Gameplay her nett, aber ich hätte auch Splinter Cell spielen können, weißt? Also es hat für mich komplett seine Seele verloren dabei, das Spiel.
Dann ja, vielleicht. Ich verstehe das. Und vielleicht ist es auch so, also ich sehe diesen Konflikt auch. Und du hast natürlich auch recht, dass alles, was sozusagen passieren kann an Tricksereien, an Flickschusterei, um diesen Konflikt irgendwie zu versöhnen, birgt nie diese Stabilität, die es eigentlich bräuchte, um es komplett kohärent zusammenzuhalten. Mhm. Und vielleicht ist es gerade darum einmal mehr wichtig zu betonen, dass die offene Welt die ist ja schon sozusagen so eine Art, ja, so ein Verkaufsargument geworden, was oftmals sich verselbstständigt. Die offene Welt als Selbstzweck, wir hatten vorher auch von Staffage gesprochen, wo man sich also überlegen muss, kann es nicht vielleicht sein, also vielleicht auch in einem Prozess der Entwicklung, in einen Reflexionsprozess zu treten und zu sagen, kann es nicht vielleicht sein, dass mit dieser Implementierung einer offenen Welt, so toll sie als Verkaufsargument auch funktionieren mag, sie nicht eigentlich meiner Absicht zu erzählen, irgendwie auch im Wege steht?
Ja, das würde ich absolut unterschreiben. Und ich finde, wir haben in dieser Generation einen Trend erlebt, dass manche klassischerweise linearen Spiele mit einem Open-World-Titel fortgesetzt wurden, eben zum Beispiel Metal Gear Solid 5 als auch Dragon Age Inquisition. Und aus meiner Perspektive hat es beiden nicht gut getan. Das heißt nicht, dass, wir haben jetzt ja lang und breit darüber gesprochen, dass Open World kategorisch schlecht ist, aber es ist eine andere Spielerfahrung und beide haben ihre eigenen Stärken, auch eben die linearen Teile. Ein Open World, Last of Us, ich hoffe nicht, dass sie diesen Weg gehen bei Last of Us 2, dass sie uns jetzt dann die nächsten Tage auf der E3 erzählen, wie toll aufregender das jetzt wird, weil es jetzt ganz viele Survival-Aspekte und Open World hat, weil es wird der Story schaden. Da bin ich mir zu 100,0% sicher, ohne das Spiel gespielt zu haben, dass das nicht so intensiv als Erlebnis sein wird, sollten sie diesen Weg gehen. Und deswegen hoffe ich, dass diese, was du sagst, dass es ein Marketinginstrument ist, sich nicht halt komplett überall durchsetzen muss. Und dass eben der Wert auch von linearen Erfahrungen weiterhin gesehen wird, den diese Titel eben haben.
Ja, leider ist es so, also diese Sendung hier wird ja erst nach der E3 dann ausgestrahlt.
Da wird man die blutende Wahrheit dann schon kennen.
Ja, ich befürchte leider tatsächlich, das wäre zumindest meine Weissagung zu diesem Zeitpunkt. Sagen wir mal, The Last of Us Part 2 wird keine offene Welt, aber sozusagen doch deutlich offener als der vorherige Teil, weil es gab ja diesen Uncharted
The Lost 4,
Legacy.
Ja.
Uncharted 4 an The Lost Legacy, der nochmal ein bisschen stärker in diese Richtung ging. Deshalb nehme ich das einfach an, dass es sich weiter in diese Richtung entwickelt.
Da musste ich gerade auch dran denken, ja, dass das wirkte, weil es auch so, gerade bei Uncharted 4 noch so willkürlich eingestreut in diesem einen Level wirkte. Da wirkte das schon sehr wie, wir probieren das mal aus, wie weit kommen wir damit?
Genau, mal checken, ja.
Ja, genau. Ja. Und dann in Lost Legacy eben deutlich mehr noch. Und ja, deswegen ist der Trend schon zu befürchten. Und ja, ich glaube nicht, dass es gut tun wird. Leider, ja.
Okay, wir bleiben gespannt. Martin.
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich fürs Vorbeikommen. Es war ein tolles Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ich habe gar nicht gemerkt. Ich sitze hier unterm Dach und die Sonne scheint schon wieder die ganze Zeit drauf und ich mache die Fenster zu, damit die Außenstörgeräusche nicht sind. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich inzwischen hier in so einen davon fließenden, schwitzenden Klumpen verwandelt habe, weil es hier echt eine atemberaubende, heiße Hülle geworden ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen dafür, wie mich dieses Gespräch fokussiert hat.
Das war Martin Lehnert vom Spielzeit-Podcast. Ihr findet die Kollegen unter spielzeit-podcast.de und natürlich auf allen einschlägigen Podcast-Services. Ich kann sehr empfehlen, den Kollegen ein Abonnement zu schenken, denn es lohnt sich sehr. Die Folgen sind immer ausgesprochen interessant, anregend, inspirierend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Apple Podcasts und lasst uns etwas Feedback da. Das könnt ihr machen auf pixeldiskurs.de. Ihr könnt euch anmelden und einen Kommentar schreiben, aber ihr könnt uns auch einen Kommentar schreiben, ohne euch anzumelden. Ihr könnt mir auch eine E-Mail zukommen lassen an simon@pixeldiskurs.de. Ihr findet uns außerdem auf Facebook und auf Twitter. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann ist das natürlich auch möglich. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und findet dann unten rechts in der Ecke einen kleinen, in fröhlichem Gelb gehaltenen Spenden-Button. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche.